Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich wirklich fasziniert. Mode im Mittelalter. Aber nicht irgendwelche Mode, sondern die Gewandung der Edelfrauen.
Und da steckt viel mehr dahinter als nur hübsche Kleider. Mode war damals, ja, wie sagt man heute, ein Statement.
Ein politisches Statement?
Absolut. Was du getragen hast, hat sofort gezeigt, wer du bist. Welcher Stand, welcher Einfluss, welches Vermögen. Je kostbarer der Stoff, desto höher war in der Regel dein gesellschaftlicher Rang.
Das kennen wir ja heute auch noch ein bisschen. Designer-Handtaschen, bestimmte Uhrenmarken. Aber im Mittelalter war das noch viel extremer, oder?
Ja, viel extremer. Die Mode der Adligen wurde richtig von Trends angetrieben. Neue Schnitte, neue Farben, aufwendige Techniken. Bei der arbeitenden Bevölkerung sah das ganz anders aus. Die brauchten Kleidung, die praktisch war, belastbar, bequem. Die konnten sich keine Experimente leisten.
Und die teuren Stoffe erst recht nicht.
Eben. Seide, wertvolle Pelze, mit Goldfäden durchwirkte Gewebe. Das war in vielen Regionen eine Domäne des Hochadels. Nicht nur aus Kostengründen, sondern teils auch gesetzlich geregelt.
Per Gesetz? Du meinst diese Kleiderordnungen?
Richtig, die sogenannten Sumptuary Laws. Die wurden erlassen, als das wohlhabende Bürgertum aufstieg. Plötzlich konnten sich auch Kaufleute und erfolgreiche Handwerker teure Stoffe leisten. Und das war ein Problem für den Adel.
Weil die sich nicht mehr abheben konnten?
Richtig. Stell dir vor, du bist eine Edelfrau und gehst über den Markt. Plötzlich siehst du eine Kaufmannsfrau.
Im gleichen Stoff wie du. Das muss ein Schock gewesen sein.
So ungefähr. Also wurden Gesetze erlassen. Die Zürcher Kleiderordnung von 1357 zum Beispiel. Die hat verheirateten Frauen und Witwen verboten, Gewänder mit aufgenähtem Gold, Silber oder Edelsteinen zu tragen. Nur unverheiratete junge Mädchen durften das noch.
Und was passierte, wenn man sich nicht dran hielt?
Da gab's ein ganzes Repertoire. Geldstrafen waren am häufigsten. In Zürich 10 Schilling Pfennig. Göttingen hatte 1354 eine eigene Ordnung. Da hing's vom Steuerbeitrag ab, was man tragen durfte. Und es gibt Anekdoten über kreative Strafen wie Stadtmauer reparieren. Aber das ist schwer zu belegen.
Stadtmauer reparieren wegen des falschen Kleides?
Ja. Und verbotene Kleidungsstücke wurden öffentlich zerschnitten oder verbrannt. Zur Abschreckung.
Das war ja richtig dramatisch. Aber hat das funktioniert?
Naja, die Gesetze mussten ständig neu erlassen werden. Die Trends änderten sich schneller, als die Behörden hinterherkamen. Das Spannende ist ja, selbst Schneider wurden bestraft, wenn sie verbotene Schnitte angefertigt haben.
Also haben die versucht, das Problem an der Quelle zu bekämpfen. Aber wenn ich das richtig verstehe, war es ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel?
Exakt. Kaum war ein Stoff verboten, kam der nächste Trend. Und die Adligen haben diese Trends auch bewusst gesetzt, um sich wieder abzuheben.
Das heißt, der Wandel der Mode wurde vom Adel angetrieben. Und gleichzeitig haben sie versucht, alle anderen davon auszuschließen.
Perfekt zusammengefasst. Mode war Macht. Und die Edelfrau stand mittendrin, als Trägerin dieser Symbolik.
Wie hat sich das dann konkret in der Kleidung gezeigt? Also, wie sah so eine Edelfrau eigentlich aus über die Jahrhunderte?
Das ist eine spannende Reise. Fangen wir mal ganz früh an, im Frühmittelalter. Also, Frühmittelalter. Wir sprechen hier von etwa 500 nach Christus. Und wenn man sich vorstellt, wie eine Edelfrau damals aussah,
dann war der Unterschied zur einfachen Bevölkerung noch gar nicht so groß wie später. Die Grundausstattung war eigentlich ähnlich. Ein kittelartiges Tunikakleid, an den Schultern vernäht, nicht drapiert, darüber ein Umschlagtuch, das auch den Kopf bedecken konnte. Und um die Hüften ein Gürtel mit einer Tasche.
Aber woher weiß man dann, wer adlig war?
Schmuck. Der Schmuck machte den Unterschied. Ketten, Arm- und Fingerringe, regional auch Ohrringe und vor allem die Fibeln.
Die Gewandschließen.
Die funktionierten ähnlich wie Sicherheitsnadeln. Auf der Unterseite eine Nadel, die durch kleine Schlaufen am Stoff gesteckt wurde. Bei westgermanischen Edelfrauen gab es die sogenannte Vierfibeltracht. Zwei größere Bügelfibeln im unteren Bereich, etwa auf Beckenhöhe, zwei kleinere S-Fibeln oben in Brusthöhe.
Vier Stück also. Und bei einfachen Leuten?
Die hatten meist nur einfache Bronzefibeln, während beim Adel aufwendigere Techniken zum Einsatz kamen.
Absolut, wie das Almondard-Cloisonné. Diese Zellenschmelztechnik mit eingelegten Edelsteinen.
Das waren richtige Kunstwerke. Bronze, Silber, manchmal vergoldet. Und daran hingen oft noch Zierketten mit Amuletten.
Also der Schmuck als Statussymbol, das änderte sich dann aber mit den römischen Einflüssen?
Ja, die Mode entwickelte sich weiter. Das kittelartige Hemd wurde abgelöst von einem langen, weitgeschnittenen Rockteil mit eng anliegenden Ärmeln. Und dann kam die Seide ins Spiel.
Und die war, wie soll ich sagen, unfassbar wertvoll. In China stand auf den Export von Seidenraupen oder deren Eiern die Todesstrafe. Bis etwa 550, als wohl zwei Mönche aus Zentralasien Eier nach Konstantinopel geschmuggelt haben.
Wie kam die Seide dann nach Europa?
Über mehrere Händler, chinesische, indische, arabische, bis zu den Byzantinern. Die Reise vom südlichen China bis zu italienischen Häfen konnte Jahre dauern, auf der Landroute sogar bis zu 8 Jahre. Jeder Zwischenhändler nahm seine Marge.
Wow, so lange.
Und deshalb war Seide so kostbar wie Gold. Wurde als diplomatisches Geschenk zwischen Herrschern getauscht. Nur der absolute Hochadel konnte sich das leisten.
Das bringt mich zu einem fantastischen Beweis dafür. Dem Fund der Königin Arnegundis.
Der Grabfund in Saint-Denis?
1959 entdeckt. Ein ungestörter Sarkophag unter der Basilika. Und man konnte sie eindeutig identifizieren. Durch einen Siegelring mit ihrem Namen. Sie war die dritte von mindestens 6 Ehefrauen von Merowingerkönig Clothar I. Ja, 6. Merowingische Könige praktizierten Polygynie und starb um 580.
Das ist einer der bedeutendsten Funde einer merowingischen Königin mit erhaltenen Textilresten. Neben dem Visigadegrab in Köln.
Genau deshalb ist er so bedeutend für die Modegeschichte. Sie trug ein Leinenhemd, darüber eine knielange Tunika und dann, und jetzt kommt's, einen knöchellangen Mantel aus Seide. Dazu Scheibenfibeln mit Almandin-Cloisonné.
Oh, das heißt, wir haben einen tatsächlichen, greifbaren Beweis dafür, wie diese Frauen wirklich ausgesehen haben.
Nicht nur das. Ihre Kleidung zeigt die internationalen Handelsverbindungen. Die Seide kam über tausende Kilometer. Und einige Schmuckstücke hatten sogar langobardische und gepidische Ursprünge.
Dieser Fund ist also ein perfektes Beispiel, wie Kleidung schon damals Status und internationale Verbindungen demonstrierte. Ein echter Meilenstein, bevor die Mode dann noch prachtvoller wurde.
Das zeigt, wie viel Aufwand in diese Kleidung gesteckt wurde. Und ab dem 8. Jahrhundert unter den Karolingern wurde das noch prächtiger.
Der byzantinische Hof gab den Ton an. Die Stoffe waren mit Goldfäden durchwirkt, dazu kamen Marder- und Hermelinfelle als Verzierung. Adlige Frauen trugen ein langes, weites Unterkleid, darüber ein kürzeres, langärmliches Oberkleid.
Also Schichten über Schichten?
Ja, und später wurden die Oberkleider dann länger. Das System etablierte sich. Seide und Pelze als Standard beim Hochadel. Der Grundstein für die höfische Mode war gelegt.
Faszinierend, wie schnell sich das entwickelt hat. Von relativ einfachen Hemdröcken zu diesen aufwendigen Seidengewändern. In nur wenigen Jahrhunderten.
Jetzt wird's richtig farbenfroh. Ab dem 12. Jahrhundert kommen die langen Hängeärmel in Mode. Im 14. Jahrhundert dann richtig extrem. Die konnten bisweilen bis zum Boden reichen.
Bis zum Boden? Das war doch total unpraktisch.
Genau das war der Punkt. Wer so lange Ärmel tragen konnte, musste offensichtlich nicht arbeiten. Das war ein Statussymbol. Die Obergewänder wurden wieder kürzer getragen, aber die Ärmel, die wurden immer länger.
Und dazu kamen die Farben. Rot und dunkelviolett waren der absolute Trend.
Leuchtende Farben überall. Edelsteine und Perlen im Schmuck, bunte Ziernähte an den Kleidern. Rot symbolisierte Macht und Mut. Blau stand für Treue und wurde mit der Jungfrau Maria verbunden. Und grün? Das war ambivalent.
Ambivalent?
Grün stand einerseits für Hoffnung und Neuanfang, wurde aber auch mit dem Teufel und Giften assoziiert. Die Symbolik war nicht so eindeutig, wie man denkt. Und vor allem regional sehr unterschiedlich.
Was in einer Region als Zeichen des Reichtums galt, konnte anderswo völlig anders verstanden werden.
Das stimmt. Es gab keinen einheitlichen Farbcode für ganz Europa. Aber die Grundidee war, Ober- und Unterkleider wurden bewusst verschiedenfarbig kombiniert. Die Farben sollten etwas über den Gemütszustand der Trägerin verraten.
Also fast wie eine Art emotionale Kommunikation durch Kleidung?
So könnte man das sehen. Wobei die Quellenlage da dünn ist. Vieles davon stammt aus höfischer Literatur. Wie weit das im Alltag wirklich praktiziert wurde, ist schwer zu sagen.
Was mich aber wirklich fasziniert, ist die Schnittentwicklung ab dem 11. Jahrhundert. Da wurden die Röcke vorn und hinten mit Stoffkeilen versehen.
Damit sie besonders weit fielen. Gleichzeitig wurden Brust und Taille immer enger geschnitten. Das war ein deutlicher Bruch mit der karolingischen Mode. Plötzlich wurde die weibliche Silhouette betont.
Und dann, viel später, ab dem 14. Jahrhundert, kamen diese abnehmbaren Ärmel auf.
Stimmt, die waren mit schmalen Bändern am Kleid befestigt. Man konnte sie lösen und
separat waschen. Das ist genial. Ärmel werden ja am schnellsten schmutzig, an den Säumen und Manschetten.
Richtig, aber es ging noch weiter. Man konnte sie auch austauschen. Verschiedene Farben für verschiedene Anlässe. Oder sogar verschenken.
Verschenken? Ärmel als Geschenk?
Das war durchaus üblich. Ein paar aufwendig bestickte Ärmel war ein wertvolles Präsent. Und für die Darstellungsszene heute ist das übrigens auch praktisch. Man kann verschiedene Ärmelsets haben und je nach Darstellung kombinieren.
Das stimmt. Ich kenne einige, die genau das machen. Ein Grundkleid, aber mehrere Ärmelpaare in unterschiedlichen Farben. Ist auch günstiger als mehrere komplette Kleider.
Die mittelalterlichen Schneider hatten da wirklich praktisch gedacht. Wobei das auch handwerklich anspruchsvoll war. Die Bänder mussten stabil sein, aber gleichzeitig lösbar.
Und bei den Mänteln hat sich auch einiges geändert, oder? Die wurden ja nicht mehr mit Fibeln geschlossen.
Nein, da kam der Tasselmantel auf. Der wurde mit einer Kette geschlossen, die in zwei Tasseln mündete. Das waren große Broschen oder Zierknöpfe. Daher der Name.
Die Mäntel wurden dann auch mit Pelzen gefüttert. Oder mit gefärbten Stoffen. Wieder die Farbenpracht.
Marder, Hermelin, je nach Rang und Geldbeutel. Das Futter war oft genauso kostbar wie der Mantel selbst. Und die Fütterung wurde auch bewusst gezeigt. Man schlug den Mantel um, damit das Pelzfutter sichtbar war.
Statussymbol auf links gedreht sozusagen.
So könnte man es nennen. Die ganze Mode dieser Zeit war darauf ausgelegt, Reichtum zu demonstrieren. Nicht verstecken, sondern zeigen.
Und das entwickelte sich dann im Spätmittelalter noch weiter?
Deutlich weiter. Da kommen dann ganz andere Schnitte. Und auch die Schuhmode wird interessant. Die Schnabelschuhe zum Beispiel.
Jetzt kommen wir zu den Kopfbedeckungen. Da gab es ja eine ganze Entwicklung. Angefangen haben die Frauen mit langen Schleiern aus feinem Leinen. Je nach Stoffqualität war das Haar mal mehr, mal weniger sichtbar.
Und dann kam die Kirche ins Spiel. Im 13. Jahrhundert wurde die bereits bestehende Sitte, dass verheiratete Frauen ihr Haar verhüllen sollten, stärker betont. Aber das war nicht überall gleich streng. Außer beim Kirchgang, da mussten alle was auf dem Kopf haben, auch unverheiratete Mädchen.
Regional unterschiedlich?
Ja, die Durchsetzung war sehr verschieden. In einigen Gegenden wurde das streng kontrolliert, in anderen eher locker gehandhabt. Aber der Trend ging eindeutig zur Verhüllung.
Ab dem 12. Jahrhundert entwickelte sich dann das Gebende. Das wurde um Wangen und Kinn gebunden, fast wie eine Art Rahmen ums Gesicht. Und dann kam der Wimpel dazu.
Der Wimpel war das Tuch um Kinn und Hals.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Der lag eng um Kinn und Hals und galt als besonders schicklich. Oft wurde er mit edlem Kopfschmuck kombiniert. Stirnreife, Schapel, verzierte Nadeln.
Das mit dem Hals ist interessant. Der galt damals als sehr intim.
Deshalb war der Wimpel so beliebt. Er verbarg genau die Stellen, die als zu freizügig galten. Und bei den Schuhen war das ähnlich. Der Fuß durfte auf keinen Fall
zu freizügig gezeigt werden. Das galt mancherorts als unschicklich.
So war es. Edelfrauen trugen Halbschuhe und kurze Stiefel aus Leder oder Brokat. Die wurden mit Spangen oder Schnüren innenseitig verschlossen. Und die Spitze lief meist spitz zu.
Und dann kam natürlich die exzentrischste Schuhmode der Epoche.
Die Schnabelschuhe. Ab den 1370er und 1380er Jahren, vermutlich mit Einflüssen aus dem Orient. Die Spitzen wurden mit Werg ausgestopft und dann immer länger getragen.
Die Zeitgenossen haben das übrigens reichlich verspottet. Und die Obrigkeit hat's als Zeichen weltlicher Eitelkeit kritisiert.
Wie lang wurden die denn?
Die populären Überlieferungen sprechen von extremen Längen. Genaue Maße sind aber kaum belegt. Archäologische Funde zeigen ein anderes Bild. Die meisten Schnabelschuhe hatten Spitzen von etwa einem Fünftel der Fußlänge. Die längsten Funde liegen bei ca. 15 Zentimetern. Und die hatten Folgen. Bei über einem Viertel der Skelette aus der Zeit findet man Hallux valgus.
Also doch nicht ganz so extrem wie die Legende.
Die Extreme gab's wohl vereinzelt, aber im Alltag war es moderater. 1463 hat König Edward IV. In England sogar ein Gesetz erlassen. Spitzen von maximal 5 Zentimetern für alle unter dem Adelsstand.
Mode per Gesetz regulieren, das kennen wir ja schon.
2 Jahre später wurden dann sogar die Schuhmacher verpflichtet, keine längeren Spitzen mehr herzustellen. Hat aber nicht lange gehalten.
Was ich besonders kurios finde, es war schick, 2 verschiedenfarbige Schuhe zu tragen.
Ein roter und ein grüner Schnabelschuh? Das wäre heute ein Statement.
Damals war es das auch. Und um die edlen Schuhe vor Schlamm zu schützen, gab's die Trippen.
Die Überschuhe?
Ja, eine Art Holzsohle mit Riemen, die man unter die eigentlichen Schuhe schnallte. Praktisch wie mittelalterliche Gummistiefel, nur eleganter.
Die Accessoires zeigen eigentlich perfekt, wie Mode im Hochmittelalter funktionierte. Status durch Details. Ob Kopfbedeckung oder Schuhspitze, alles war Kommunikation.
Und diese Entwicklung ging im Spätmittelalter noch weiter. Da wurden dann sogar die Kleider selbst zum Statement, mit ganz neuen Schnitten.
Im 14. Jahrhundert kippt dann alles. Die Mode wird deutlich enger.
Absolut. Plötzlich wurden sowohl Ober- als auch Unterkleider körpernah geschnitten.
Das war ein kompletter Bruch mit dem weiten Stil davor. Und dann kamen die berüchtigten Höllenfenster.
Die klingen ja schon vom Namen her provokant.
Das waren weite Aussparungen an den Seiten des Oberkleides. Da das Unterkleid jetzt eng anlag, verriet das ziemlich viel vom Körperbau der Trägerin. Die Kirche war entsetzt.
Das kann ich mir vorstellen. Das war ja fast wie ein mittelalterlicher Cut-out-Look.
Die Geistlichen haben dagegen gepredigt, daher wohl auch der Name. Aber durchgesetzt hat sich die Mode trotzdem. Und noch eine Neuerung. Die ersten Knopfleisten entstanden an den Kleidern.
Das war technisch ein großer Schritt. Vorher musste man sich in die Kleider hineinzwängen oder sie schnüren. Mit Knöpfen wurde das deutlich einfacher.
Und der Gürtel wanderte tiefer. Nicht mehr in der Taille, sondern locker auf der Hüfte aufliegend.
An diesen schmalen Leder- oder Stoffgürteln hing dann alles Mögliche. Geldbeutel, Besteck, das Gebetbuch, sogar Parfümdosen.
Parfümdosen?
Kleine Behälter mit duftenden Substanzen. Die Hygienestandards waren anders. Da halfen Düfte.
Bei den Mänteln gab es auch Neues. Die Heuke zum Beispiel, das war, wie beschreibt man das, ein Umhang, der über den Kopf gelegt wurde und vorne offen blieb.
Fast wie eine Kapuze mit angehängtem Mantel. Die wurde bis ins 17. Jahrhundert getragen, später allerdings mehr als Teil der Tracht.
Und dann der Nuschenmantel, der mit einer Spange geschlossen wurde, der sogenannten Nusche.
Was die Geistlichen aber wirklich auf die Palme brachte, waren die Schleppen.
Die wurden immer länger und üppiger, zum großen Ärgernis der Kirche.
Ende des 15. Jahrhunderts veränderte sich dann das Schönheitsideal nochmal deutlich. In Spanien kam der Verdugado auf, der erste Reifrock. Und die breite Hüftbetonung setzte sich dann im 16. Jahrhundert an den europäischen Höfen richtig durch.
Und wer diese von Natur aus nicht hatte, half einfach nach.
Mit Einlagen und Stoffwülsten unter dem Kleid.
Die ersten Shapewear-Vorläufer, könnte man sagen.
Und in dieser Zeit passiert noch etwas Revolutionäres. Oberteil und Rock werden zunehmend getrennt geschneidert.
Das ist tatsächlich ein Wendepunkt. Vorher war das Kleid immer ein Teil. Jetzt konnte man kombinieren.
Das eröffnete ganz neue Möglichkeiten. Verschiedene Röcke, verschiedene Blusen, mehr Variation im Alltag.
Das setzt sich dann in der Renaissance fort. Am französischen Hof wurde die Kleidung freizügiger als am spanischen. Katharina von Medici ließ wohl Kleider mit sehr tiefen Ausschnitten anfertigen, wobei die Geschichte mit dem völlig unbedeckten Busen eher ins Reich der Legende gehört.
Das wurde toleriert?
Die Obrigkeit versuchte, mit Erlassen dagegen vorzugehen, aber ohne großen Erfolg. Wie bei den Kleiderordnungen generell, die Mode setzte sich durch, egal was die Gesetze sagten.
Das zieht sich ja durch die ganze Episode. Von den ersten Seidenverboten bis zur höfischen Freizügigkeit. Immer dieses Kräftemessen zwischen Regulierung und Selbstdarstellung.
Mode war nie nur Kleidung. Sie war Kommunikation, Machtdemonstration, manchmal sogar Provokation.
Oh ja, und das ist bis heute so geblieben. Die Codes haben sich geändert, aber das Prinzip nicht.
Von den einfachen Hemdröcken der Merowingerzeit über die Hängeärmel des Hochmittelalters bis zu den Höllenfenstern. Jede Epoche hatte ihre eigene Sprache.
Und wenn man diese Sprache versteht, sieht man Geschichte mit anderen Augen. Mode erzählt Geschichten über Macht, über Werte, über das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.
Wer mehr über mittelalterliche Gewandung erfahren möchte, findet übrigens auf battlemerchant.com eine große Auswahl an historischer Kleidung. Und im Blog gibt es noch viele weitere spannende Themen rund um Geschichte und Mittelalter.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.